Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Wir haben für euch heute die Diversitätsdiskussion rund um die Sängerin Ronja Mahlzahn. Die wurde ja von Fridays for Future in Hannover ausgeladen, weil sie als weiße Sängerin Dreadlocks trägt. Und das sei, sagt Fridays for Future, kulturelle Aneignung. Die Journalistin Hadija Haruna Oecker hat dazu eine klare Haltung.
Wir reden nicht über das Gefühl der Diskriminierten und wir reden nicht über das Gefühl derer, denen die Diskriminierung vorgeworfen werden.
Ja, wir diskutieren das und geben euch die unterschiedlichen Perspektiven zu diesem Thema.
Die Ampelkoalition hat gesagt, mit welchen weiteren Maßnahmen sie die steigenden Energiekosten abfedern will.
Das habt ihr heute bei uns in den Nachrichten schon gehört. Unter anderem mit einem 9-Euro-Monatsticket im Nahverkehr und einer Einmalzahlung von 300 Euro für alle Beschäftigten. Wir erklären euch, wer da was bekommt. Und drei an einem Tag, NATO, G7 und EU-Gipfel heute in Brüssel. Unser Korrespondent Volker Findhammer, der sagt uns, was da Konkretes bei rumgekommen ist.
Dieses Signal der Geschlossenheit geht heute weniger mit neuen Maßnahmen einher, als mit dem klaren Zeichen, dass die westliche Welt hier zumindest zusammensteht und man auch gegenüber der Ukraine sich in jeglicher Hinsicht solidarisch zeigen will, wenn man schon nicht unmittelbar in den Konflikt eingreifen will.
Wir haben den 24. März 2022 und das hier ist euer Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Vor einem Monat hat der Angriff des russischen Militärs auf die Ukraine begonnen.
Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat das damals so ausgedrückt und heute hat der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft Menschen auf der ganzen Welt aufgefordert, gegen den Krieg auszugehen, auf die Straße zu demonstrieren.
Ich bitte Sie, sich gegen den Krieg zu stellen. Fangen Sie heute an, am 24. März, genau einen Monat nach der russischen Invasion. Kommen Sie aus Ihren Büros, Häusern, Schulen und Universitäten. Demonstrieren Sie im Namen des Friedens. Zeigen Sie ukrainische Symbole, um die Ukraine zu unterstützen, um die Freiheit zu unterstützen, um das Leben zu unterstützen.
To support Ukraine, to support freedom, to support life.
Die Angriffe in der Ukraine sind auch heute weitergegangen, vor allem im Osten des Landes, von Tschernihiw an der Grenze zu Belarus bis nach Mariupol am Asowschen Meer. Selenskyj wirft Russland vor, Phosphorraketen einzusetzen und hofft auf Hilfe von der NATO. Die hat sich heute in Brüssel getroffen, einer von drei Gipfeln dort. Volker Findhammer ist unser Korrespondent. Volker, welche konkreten Forderungen hat denn die Ukraine an die NATO?
Ja, Thilo, Volodymyr Selenskyj war ja wieder einmal per Videokonferenz zugeschaltet zu dem Gipfeltreffen der NATO-Staaten. Und natürlich war seine Forderung, dass es eine stärkere militärische Ausrüstung geben sollte. Also beispielsweise auch Panzer oder auch stärker Offensivwaffen. Aber da hat er bei der NATO kein Glück, denn die Unterstützung, die soll es geben, wo immer es geht, aber in erster Linie mit Defensivwaffen, also alles, mit dem man den russischen Vormarsch aufhalten und gegebenenfalls stoppen kann. Und der Unterschied bei der NATO wird gemacht, sobald es um Offensivwaffen geht, also etwa auch Panzer oder andere Angriffswaffen. Die sollen explizit nicht geliefert werden, um eben zu vermeiden, dass das als indirekte Offensive der NATO gewertet werden könnte. Und das hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz gerade vor wenigen Minuten nach dem Ende der G7-Gespräche betont. Und das soll nämlich genau den Unterschied machen, um den Konflikt weiter begrenzen zu können und eine mögliche Eskalation zu vermeiden. Aber zu den Details, was man da im Einzelnen noch liefert, da schweigt sich die NATO heute natürlich auch aus.
Wie könnte denn diese indirekte Offensive von russischer Seite beurteilt werden?
Ja, das ist die große Frage. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass Russland schon daran denkt, chemische oder auch biologische Kampfstoffe einzusetzen, also zu einer weiteren Eskalationsstufe zu kommen. Auch da hat die NATO heute erklärt, dass man den ABC-Alarmstufenmodus eine Stufe höher fährt, dass man also bereit sein will, die Ukraine auch da zu unterstützen und auch in den Nachbarländern die entsprechenden Waffengattungen in Alarmbereitschaft setzt, um darauf reagieren zu können. Ob es dann auch noch zu weiteren militärischen Eingriffen kommt, danach sah es jetzt nicht aus, aber die NATO rechnet damit, dass es zumindest in diesem Punkt zu Verschärfungen kommen könnte. Mhm. Und bei allen anderen war natürlich klar, dass etwa Panzerabwehrraketen oder auch sonstige Abwehrmunition, dass die natürlich geliefert werden soll, aber über die Wege und die Mengen dahin schweigt sich die NATO aus, einfach um Russland nicht weiter zu provozieren in dieser Frage.
Bei diesen Gipfeln in Brüssel ist unter anderem auch US-Präsident Joe Biden gegenwärtig. Wie ungewöhnlich ist das und welchen Beitrag leistet die USA gerade?
Ja, die USA leistet einen hohen finanziellen Beitrag, gerade auch bei der militärischen Ausstattung der Ukraine. Sie wollen jetzt auch 100.000 Flüchtlinge aufnehmen. Ein Novum wird heute sein, dass der US-Präsident auch erstmals bei einem EU-Gipfel zu Gast sein wird. Das haben wir bislang noch nicht erleben können. Es gab zwar immer wieder Sondertreffen, deutsch-amerikanische oder mit den EU-Partnern, aber auf einem EU-Gipfel war bislang noch kein US-Präsident zu Gast. Und insofern wird das schon insgesamt so als ein Signal der westlichen Welt gegenüber Russland verstanden, zumal es ja heute auch noch zwischengeschaltet ein G7-Treffen gab, also der wichtigsten Industriestaaten der westlichen, um halt deutlich zu machen, wie sehr Russland in diesem Konflikt alleine dasteht und zumindest in der westlichen Welt keine Verbündeten hat.
Das ist also das Zeichen und das Signal, das da ausgehen soll, dass man zusammensteht, geschlossen. Du hast es gerade schon erwähnt, G7, also auch noch eingeschoben. Was ist denn wirklich Konkretes rumgekommen? Also das Militärische haben wir jetzt schon. Gibt es neue Neuigkeiten in Sachen Sanktionen oder Hilfsleistungen für Menschen, die aus der Ukraine fliehen?
Naja, zumindest sollen die Hilfsleistungen nochmal deutlich ausgeweitet werden. Ich habe es ja schon erwähnt, auch die USA wollen jetzt 100.000 Flüchtlinge aufnehmen. Das gilt angesichts der Millionenzahl natürlich als gering, aber es ist ein symbolisches Zeichen. Die USA werden auch ihre finanzielle Hilfe für die Ukraine noch mal weiter ausbauen, von der militärischen ganz zu schweigen. Und wie gesagt, dieses Signal der Geschlossenheit geht heute weniger mit neuen Maßnahmen einher, als mit dem klaren Zeichen, dass die westliche Welt hier zumindest zusammensteht und man auch gegenüber der Ukraine sich in jeglicher Hinsicht solidarisch zeigen will, wenn man schon nicht unmittelbar in den Konflikt eingreifen will.
NATO, G7, EU, drei Gipfel hintereinander weg in Brüssel. Viele heikle Themen. Den Überblick habt ihr bekommen von Volker Findhammer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt was.
Es ist etwas auf den Weg gebracht worden, das zeigt, diese Regierung handelt in schwierigen Zeiten. Diese Regierung stellt das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt.
Tja, SPD-Chef Lars Klingbeil scheint zufrieden zu sein. Die Ampelkoalition hat sich auf Entlastung für viele Beschäftigte, Pendler und VerbraucherInnen geeinigt, weil ja gerade so einiges teuer ist bei uns, insbesondere Tanken, das Heizen mit Öl und Gas. Was das geplante Entlastungspaket aber bringen soll und wie sinnvoll das eigentlich die Fachleute beurteilen, darüber sprechen wir jetzt mit Jan Bungertz aus der Nachrichtenredaktion. Jan, lass uns anfangen, wenn es ums Geld geht. Erstmal die Frage, wer kriegt was und vor allem wie viel?
Ja, also erstmal soll es einmalig 300 Euro für alle Erwerbstätigen geben. Dafür brauchst du also aktuell einen Job. Rentner sind zum Beispiel nicht eingeplant. Bist du angestellt, dann gibt es das Geld wohl als Zuschuss zu Gehalt oder Lohn, soll also über den Arbeitgeber ausgezahlt werden. Bei Selbstständigen läuft das naturgemäß etwas anders. Da wird wohl das Finanzamt die 300 Euro mit fälligen Steuervorauszahlungen verrechnen. Wichtig dabei auch zu wissen, die 300 Euro, die müssen versteuert werden nach deinem persönlichen Einkommensteuersatz. Wer also weniger Steuern zahlt, weil er oder sie weniger verdient, da bleibt dann etwas mehr übrig als bei Leuten mit höherem Steuersatz.
Was ist mit den Menschen, die keinen Job haben?
Ja, auch für die gibt es Einmalzahlungen. Die waren schon beschlossen worden, werden jetzt zum Teil nochmal angehoben. Wer Sozialhilfe bekommt, kann jetzt mit 200 Euro rechnen. Einen ähnlichen Betrag soll es für Studierende geben, die BAföG beziehen. Und auch für Kinder ist ein Einmalbonus vorgesehen von 100 Euro. Gerade für diese Unterstützung von eher einkommensschwachen Haushalten gibt es auch durchaus Lob von Fachleuten. Aber unter anderem IFO-Präsident Clemens Füst spricht von einer Entlastung mit der Gießkanne, teuer für den Staat und wenig zielgenau.
Das gilt dann vermutlich auch für die zweite Maßnahme, die beschlossen wurde. Bei den Spritpreisen soll sich was tun.
Ja, da sollen zumindest befristet wieder etwas sinken, indem die Energiesteuer auf Kraftstoffe abgesenkt wird. Der Benzinpreis soll dadurch um 30 Cent je Liter und der Dieselpreis um 14 Cent pro Liter fallen. Dass diese Senkungen unterschiedlich groß sind, das liegt daran, dass Diesel ja bisher schon niedriger besteuert wird. Dazu FDP-Chef Christian Lindner.
Wir gehen damit auf das Minimum der europäischen Energiebesteuerung zurück als eine unmittelbare und für 3 Monate befristete Maßnahme.
Ja, so ein Tankrabatt auf der Quittung an der Tankstelle, wie Lindner den auch mal wollte, der kommt also nicht. Trotzdem, du hast dir schon gedacht, an der Steuersenkung beim Sprit gibt es die meiste Kritik, weil davon eben besonders Spritschlucker profitieren, unter anderem schlecht fürs Klima.
Das haben wir heute auch gehört, Bus- und Bahnfahren soll günstiger werden. Was tut sich da?
Das war besonders den Grünen wichtig. Deutschlandweit wird allerdings ebenfalls befristet ein vergünstigtes Monatsticket eingeführt für Bus und Bahn. Das soll es ähnlich wie die Spritpreisentlastung 90 Tage lang geben. Und dann kann man für 9 Euro im Monat mit den Öffis fahren. Wie genau das ausgestaltet wird, das ist noch unklar, ob das Ticket zum Beispiel nur innerhalb einer Stadt gelten soll, einer Region oder gleich in ganz Deutschland vielleicht. Schon beschlossen, noch für den Hinterkopf war ja schon, Strom soll auch ab der Jahresmitte etwas günstiger werden. Dann wird die EEG-Umlage abgeschafft.
Also da soll sich was tun. Die Ampelkoalition hat sich geeinigt, soll etwas Entlastung geben wegen der hohen Energiepreise, unter anderem einmalig 300 Euro für alle Beschäftigte. Die Einzelheiten dazu kamen von Jan Bungartz aus unserer Nachrichtenredaktion. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt große Aufregung um Fridays for Future und diesmal geht es nicht ums Klima, sondern um was ganz anderes, nämlich um die Frage, ob weiße Menschen Dreadlocks tragen sollen. Also ihr wisst schon, die Frisur, bei denen die Haare in verfilzten Strähnchen getragen werden. Die Klimaaktivisten hatten nämlich die Musikerin Ronja Malzahn für eine Fridays for Future Veranstaltung in Hannover morgen ausgeladen, weil sie Dreadlocks trägt. Sprechen wir drüber. Mintu Tran aus unserem Team hat sie es genauer angeschaut. Wie haben die das von Fridays for Future begründet?
Also die haben mit der Begründung abgesagt, dass sie als Klimabewegung, also Fridays for Future, auch für BIPOC, also People of Color und Schwarze, einen Raum schaffen wollen, ein safer space sozusagen, wo sich auch Rassismusbetroffene eben wohlfühlen. Und das würde Fridays for Future eben nicht sein, wenn eine weiße Person mit Dreadlocks auf der Bühne stehen würde. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, dass Fridays for Future Hannover da im Ton sich auch mächtig vergriffen haben. Die hatten in einem ersten Schreiben an die Musikerin geschrieben, dass sie auftreten dürfen, wenn sie sich die Haare abschneidet. Dafür hatten sie sich dann auch später bei der Sängerin entschuldigt.
Könnte als ziemlich übergriffig empfunden werden, in der Tat, Haare abschneiden. Die Debatte gibt es aber immer wieder, ne?
Ja, schon in den 80er und 90er Jahren gab es zum Beispiel viele weiße Jugendliche in Deutschland, die Reggae gehört haben und deswegen auch Dreadlocks getragen haben. Aber Diskussionen gibt es auch über viele andere Frisuren, wie zum Beispiel über Afros, bestimmte Flechtfrisuren, wie zum Beispiel Boxer Braids, die ihren Ursprung vor allem in schwarzen Kulturen haben. Und um diesen Streit mal ein bisschen aufzudröseln, habe ich mit der Journalistin und Autorin Hadija Haruna Oelker gesprochen. Die hat letztens ein Buch herausgebracht, das heißt Die Schönheit der Differenz. Und das ist ganz interessant, darin erzählt sie nämlich eine Anekdote, da geht es genau um dieses Thema. Damals hatte eine weiße Kollegin sie gefragt, ob es okay wäre, wenn sie sich Braids machen würde. Das sind so afrikanische Flechtfrisuren. Und die Kollegin sagte, sie hätte sich da eingelesen und andere POC hätten gesagt, die fänden das okay. Und da war die Hadija echt in einer brenzligen Situation, weil erstens wollte sie die Kollegin nicht vor den Kopf stoßen und zweitens, das Ganze ist ja auch immer ein bisschen komplizierter, als man denkt.
Ja, ich fand das sehr interessant, dass sie mich das gefragt hat, weil mir gleich klar wurde, dass sie hatte den Rat von ihren POC-Freundinnen bekommen, das heißt auch Menschen mit Rassismuserfahrung, die aber eben nicht schwarz sind. Und diejenigen kannten wiederum den Kontext aus einer schwarzen Perspektive nicht.
Und die schwarze Perspektive darauf ist, diese Frisuren haben erstens eine kolonialgeschichtliche Bedeutung. Die Zöpfe dienten Versklavten zum Beispiel als Landkarte auf ihrem Kopf zur Flucht von den Plantagen. Und eine andere schwarze Perspektive ist, dass schwarze Menschen auch heute wegen Frisuren wie Braids, Dreadlocks oder Afros diskriminiert werden. Die Frisuren gelten oft, vor allem zum Beispiel im Job oder in der Schule, als ungepflegt. Viele werden gehänselt und weiße Menschen, die diese Frisuren tragen, aus Trendgründen oder weil sie sie eben schön finden, die müssen solche Erfahrungen in der Regel nicht machen.
Mhm. Oft in diesen Debatten fällt dann immer der Begriff kulturelle Aneignung. Können wir noch mal ganz kurz erklären, was das genau bedeutet?
Also im Grunde genommen bedeutet das, eine Person übernimmt Dinge aus einer anderen Kultur und macht sie sich zu eigen. Da kann es um Musik gehen, um Frisuren, um Make-up, um Essen. Und als Problem wird es häufig gesehen, wenn die Person, die sich diese Kultur aneignet, aus einer gesellschaftlich privilegierten Gruppe kommt. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann den Begriff kulturelle Anerkennung.
Wo hört denn deiner Meinung nach kulturelle Aneignung auf und wo fängt die Anerkennung an?
ja, da sind die Grenzen eben sehr fließend, was diese Diskussion so schwierig macht. Als Beispiel für kulturelle Anerkennung wird zum Beispiel der Reggae-Musiker Gentleman oft genannt. Er ist weiß, kommt aus Deutschland, macht jamaikanische Musik, aber die Leute haben ihn als Teil der Szene akzeptiert, auch in Jamaika. Er hat nie Dreadlocks getragen, hat sich nie irgendwie braun angemalt oder so. Er zeigt Respekt und bietet vielen jamaikanischen KünstlerInnen auch eine Bühne, setzt sich für Antirassismus ein. Aber man muss auch sagen, in dieser Debatte, da gibt es eben viele Grautöne und nicht, das ist richtig und das ist falsch.
Hast du es vorhin ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen. Diese Debatten werden immer wieder geführt und wenn ich das richtig mitbekommen habe heute den ganzen Tag über, war es auch schon so ein bisschen genervt, ne, dass man schon wieder ja über so eine Debatte spricht oder sie hat generell. Warum?
Weil die oft so furchtbar unproduktiv laufen und so unversöhnlich. Vor allem, wenn man in soziale Netzwerke wie Twitter guckt, aber auch in die Medien so, Kommentare werden geschrieben. Und da fallen dann oft Begriffe wie Cancel Culture zum Beispiel. Und da wird gefragt, was darf ich denn überhaupt noch machen oder was darf ich denn überhaupt noch sagen? Und dabei müssten wir uns ganz andere Fragen stellen, findet die Journalistin Hadija, nämlich nach Gefühlen.
Aber wir reden eigentlich nicht über das Gefühl dahinter. Wir reden nicht über das Gefühl der Diskriminierten und wir reden nicht über das Gefühl derer, denen die Diskriminierung vorgeworfen werden. Stattdessen wird in eben Verbotsdiskussionen sich aufgehängt. Und die führen natürlich zu nichts, weil wir ja in einem Land der Meinungsfreiheit und so weiter sind. Und dann hat es natürlich schnell diesen Touch von, das ist unnötig für die, die es nicht betrifft, ja sowieso. Und für die anderen, die bleiben an dem gleichen Punkt, weil sie sich gar nicht gehört fühlen.
Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den sie da macht, dass in diesen Debatten oft gar nicht aufeinander eingegangen wird, dass nicht zugehört wird und dadurch auch Menschen mit Rassismuserfahrungen nicht mehr zugehört wird, wenn sie zum Beispiel ihre Verletztheit zeigen und versuchen aufzuklären.
Gemeinsam anders denken kann man da nur. Fridays for Future hat eine Musikerin ausgeladen, weil sie weiß ist und Dreadlocks trägt, was dann wiederum zu einer Debatte geführt hat, was man überhaupt machen darf und sagen darf und soll. Mintu Dran aus unserem Team mit den Einzelheiten dazu. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, am liebsten mit Kapern, Sardellen und Peperoni und schön scharf. Wobei ja die meisten Menschen in Deutschland, habe ich gelesen, wohl den Klassiker mit Salami drauf essen. Pizza. Was wäre ein Leben ohne Pizza? Heute vor 70 Jahren hat das erste Pizza-Restaurant in Deutschland aufgemacht. 1952 war es soweit in Würzburg. Und wir wollen wissen, was war eigentlich davor? Was war der kulinarische Bestseller? Sprechen wir drüber mit Gunter Hirschfelder, Professor für vergleichende Kulturwissenschaften. Schönen guten Tag.
Ja, hallo nach Köln.
Es gab eine Zeit vor der Pizza, das ist uns allen klar, aber wie sah die aus?
Ja, da war Schmalhans Küchenmeister, wie man damals gesagt hat. Wir sind ja in einer Situation, dass während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und vor allem in den unterworfenen Nachbarländern Hunger ein ganz markantes Element ist und dass eigentlich nichts normal ist und dass Menschen auf breiter Front zu wenig zu essen haben und auch die Gastronomie sehr stark leidet. Und als der Krieg dann vorbei ist, 1945, geht das eigentlich noch weiter. Eigentlich sind die Jahre 1946 und 1947 von außerordentlicher Kalorienunterversorgung gekennzeichnet und einer Erosion von Gastronomie auf der breiten Fläche. Und dann kommt das langsam mit der Währungsreform Ende der 40er Jahre. Die Leute haben wieder mehr und auch mehr zu essen. Und das Entscheidende ist, es wird in Essen investiert. Und was wir vorher haben, ja, das sind die guten alten Schankwirtschaften, die bieten Regionales an, also Potthast im Sauerland, Lapskaus im Norden und die Mautasche im Südwesten und so weiter und Himmel und Erde natürlich in Köln. Mhm. Aber da haben wir noch keine große Varianz, da ist Essen eine Versorgungsküche, da geht es darum, erstmal überhaupt satt zu werden.
Aber da höre ich raus, je nachdem wo man gewohnt hat, gab es Kartoffel, Kartoffel und Kartoffel. Das war der Bestseller, oder?
Das sehen Sie völlig richtig. Das ist vor allem Grobgemüse, also Kartoffeln, Kohl, Zwiebeln, Lauch, das sind die Dinge, die da sind. Mhm. Und was wenig da ist, das sind Fleisch, das ist Eier, das ist Zucker, das sind Alkoholika, sodass als die Pizza in Deutschland in die Restaurants kommt, da hat man dann die Möglichkeit, eben was anderes zu essen. Und das ist ein starkes Signal und ab da geht's bergauf.
Wie wichtig war es denn den Menschen damals, neue Speisen zu entdecken und mal so eine Abwechslung reinzubringen?
Naja, es gibt zwei Dinge. Nämlich einmal ist die Ernährung der späten 40er Jahre auf jeden Fall pragmatischer und der frühen 50er Jahre, da hat man nicht so große Ansprüche. Und der Hauptanspruch, das sind Zucker, Fleisch und Alkohol. Da ist wenig Abwechslung. Und wenn es was Gutes ist, dann ist es eben genug Fleisch. Das wird mit gutem Essen synonym gesetzt. Aber als dann die Pizza kommt, da haben wir sozusagen die Chiffre dafür, dass wir offen sind für Neues in Deutschland. Und wir haben ja eine Abkehr von Traditionen auf breiter Front. In den 50er Jahren hat man über die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus wenig gesprochen. Aber man hat sich ja implizit von Traditionen abgewendet. Man hat bei der Modernisierung Fachwerkhäuser verkleidet, schöne Holztüren gegen Alutüren getauscht. Mhm. Und man wollte das alles, das Alte nicht mehr haben. Und man ist unglaublich offen für Neues in Deutschland, stärker als in den Nachbarländern. Und so ist es kein Wunder, dass die Pizza dann ein Erfolg wird. Später Ravioli, Döner und so weiter.
Also steht die Pizza quasi sinnbildlich auch für ja die Welt auf einem Teller, also weg von dem Spießigen, von dem Biederen, dem Gutbürgerlichen?
Ja, natürlich. Und wir sind in einer Zeit, in der gerade in Deutschland es eine unheimliche kulturelle Nabelschau gegeben hatte. In der langen Zeit der faschistischen Diktatur schaut man nur auf sich selber und sagt, Deutschland ist toll und alles andere ist unglaublich schlecht. Und kulinarisch gesehen muss das doch nach hinten losgehen. Der Mensch ist von Natur aus auch auf Abwechslungen gepolt. Und insofern würde ich die Einführung der Pizzeria und der späteren Internationalisierung der Küche als einen stark symbolischen Akt sehen, der sich eben von einer Vergangenheit abwendet und jetzt sagt, wir sind offen für Neues. Wenn es die Pizza ist, ist es uns gerade recht.
Heute vor 70 Jahren war es soweit, 1952 in Würzburg. Das erste Pizza-Restaurant, die erste Pizzeria in Deutschland hat aufgemacht und damit haben die Deutschen oder die Menschen, die in Deutschland gelebt haben und leben, Pizza gegessen. Gunter Hirschfelder, Professor für vergleichende Kulturwissenschaften. Danke für die Infos.
Ja, sehr gerne. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer zur menschlichen Flatulenz Anschauungsmaterial benötigt, einfach mal bei TikTok oder Insta nach dem Wort Furz suchen, da wimmelt's nur so. Und eines dieser Videos ist jetzt gerade viral gegangen. Eine Sängerin aus Brasilien erzählt nämlich, dass sie ins Krankenhaus musste, weil sie ihre Blähungen unterdrückt und nicht rausgelassen hat. Wie gefährlich ist das? Fragt sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner.
Dem Darm entweichende Luft. Vor allem dann, wenn sie sich lautstark äußert, ist ja nicht nur ein starker Reiz für unsere Innereien, sondern auch für die menschliche Gefühlspalette. An Reaktionen ist da alles möglich, von heller Euphorie bis hin zur Todesangst. Und in Richtung Todesangst ging es auch bei einer brasilianischen Sängerin namens Viviane de Queiroz Pereira, alias Pucca. Allerdings, ihr Problem war eher, dass die Flatulenz eben nicht stattfand. In einem TikTok-Video berichtet sie:
Ich habe meinen Freund um 5.30 Uhr morgens geweckt, weil ich Schmerzen hatte. Es fühlte sich an wie eine kostenlose Geburtsprobe. Ich dachte, es wäre ein Nierenstein, eine Blinddarmentzündung oder ein Nabelbruch.
Ihr Freund, so erzählt sie weiter, hat sie daraufhin in die Klinik gefahren und dort wurde sie eingehend untersucht.
Ich habe Buscopan in die Vene bekommen. Ich habe einen Bluttest gemacht, eine Tomographie mit Kontrastmittel. Es fühlte sich an, als würdest du lebendig verbrannt. Dann kam die Diagnose. Es war ein feststeckender Furz.
Wer Pucca in einem ihrer anderen Videos tanzen sieht, der bekommt jetzt nicht gerade den Eindruck, dass sie besonders schambehaftet ist. Aber die Vorstellung, nachts neben ihrem Freund zu furzen, das war ihr offensichtlich so unangenehm, dass sie lieber heftige Schmerzen auf sich nahm. Dass verdrückte Pupse wehtun, das kennen wir alle. Und manche Mediziner sehen sogar die Gefahr, dass es dadurch zu einer Divertikulitis kommen kann. Also dass der Dickdarm Ausbuchtungen entwickelt. So richtig sicher ist sich die Wissenschaft da allerdings noch nicht. Vor allem aber ist das ziemlich unnötig, meint Johannes Wimmer, auch bekannt als Dr. Johannes.
Jeder muss mal pupsen, das ist völlig normal. Das ist ein Teil des natürlichen Prozesses, wie der Körper mit der Verdauung umgeht. Und es ist an und für sich keine Krankheit. Also Furze sind keine Krankheit. Sie können auf eine Krankheit hinweisen, gerade wenn es sozusagen vermehrt zu Blähung kommt. Aber der kleine Pups an sich gehört eben zum Alltag dazu.
Und bei den meisten Leuten kommen davon um die 20 Stück pro Tag. Zum Glück, denn der größte Teil des Gases, das da den Darm verlässt, ist eine Kombination aus Wasserstoff, Stickstoff und Kohlendioxid. Und die sind alles in allem eher geruchlos. Deswegen gilt auch die alte Faustregel, laute Fürze stinken nicht. Das Stinkezeug ist nämlich Schwefelwasserstoff. In lauten Pupsen, die einen höheren Druck erzeugen und damit den Darmausgang mit mehr Wumms zum Vibrieren bringen, ist dieses Gas aber einfach besser verdünnt. Wenn dann aber trotzdem mal einer so richtig stinkt, dann liegt es meistens daran, was wir gegessen haben. Rotes Fleisch, Milchprodukte und Eier stehen da in einem ganz schlechten Ruf. Komplexe Kohlehydrate oder Ballaststoffe, wie sie etwa in Vollkornbrot, Chiasamen, Müsli, Obst oder Gemüse vorkommen, sorgen dagegen für ein Furzchamäleon, das sich fast unbemerkt der Umgebungsluft anpasst. Zumindest dann, wenn es uns leise verlässt. Und ein großer Teil der Gase, die da im Darm entstehen, kommen auch nicht als Pups zur Welt, sondern auf ganz anderem Wege, meint Johannes Wimmer.
Ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, dass der Magen- und Darmtrakt in der Lage ist, die Gase gar nicht nur hinten rauszuschicken, sondern ein Großteil tatsächlich abgeatmet wird. Das heißt, diese Gase werden dann vom Blut aufgenommen und gehen dann langsam über den Blutkreislauf in die Lunge und in der Lunge werden sie dann abgeatmet. Und denkt sich, Gott, das muss ja schrecklich stinken. Nein, das ist längst alles aufgespaltet, gefiltert und so weiter. Man riecht jetzt nicht aus dem Mund nach Pups. Das wäre wirklich ziemlich gruselig.
Alles rausrülpsen statt rauspupsen. Da spielt der Körper allerdings nicht mit. Und Menschen, denen ihre Fürze jetzt einfach peinlich sind, die aber verhindern wollen, dass sie genauso wie Pucker im Krankenhaus landen, sollten zum einen auf ihre Ernährung achten, aber auch darauf, dass sie Stress vermeiden. Der fördert das Pupsen nämlich ebenfalls.
Also wenn man zum Beispiel falsch isst, zu viel isst, schnell isst, Stress hat, sich irgendwie auf eine Rede vorbereiten muss, eine Rede hält und dann vor den Kollegen im Teammeeting und die Luft verschluckt oder in der Schule irgendwie ein Referat halten muss, wahnsinnig ätzend, dann kann es eben dazu kommen, dass man ganz viel Luft verschluckt und die stößt man teilweise auf oder sie geht eben hinten raus.
Ganz wichtig ist aber, pupsen muss jeder. Und das hat inzwischen auch Pucker erkannt. Und in Zukunft, das hat sie versprochen, lässt sie es, Zitat, so richtig krachen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.